Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Diskussion über den weiteren Kurs in der Euro-Schuldenkrise nimmt an Schärfe zu. Im Zentrum stehen Vorschläge, den dauerhaften Rettungsschirm ESM zu einer Art Bank für die Krisenländer auszubauen, gespeist aus Mitteln der Europäischen Zentralbank EZB. Koalitionspolitiker verwahren sich strikt gegen solch eine Banklizenz für den ESM. FDP-Fraktionschef Brüderle sprach von einer Vermögensvernichtungswaffe. In der Zeitung Die Welt warnte er, Spanien, Italien und Frankreich sollten mit solchen Forderungen den Bogen nicht überspannen.
Kein Urlaub an der Côte d'Azur. Stattdessen ein Arbeitsbesuch im Pariser Élysée-Palast. Eines von vielen Treffen in diesen Tagen, die zeigen, wie ernst die Lage um die europäische Gemeinschaftswährung ist. Italiens Premierminister Monti bekam, was er wollte. Frankreich steht zu den Südländern, wenn es darum geht, die Spekulation einzudämmen. Wir wollen alles tun, dass die Beschlüsse des letzten EU-Gipfels Ende Juni jetzt auch umgesetzt werden. Dass die Eurozone verteidigt, geschützt und gesichert wird. Der letzte Gipfel sah unter anderem vor, dass Krisenländer leichter an Gelder aus den Rettungsschirmen gelangen sollen. Diskutiert wird jetzt, dass der europäische Rettungsschirm ESM von Euro-Krisenländern Staatsanleihen aufkauft. Für den Fall, dass dem ESM selber das Geld ausgehen sollte, könnte er die gekauften Staatspapiere bei der EZB hinterlegen und im Gegenzug frisches Geld bekommen, um wankende Euro-Staaten weiter zu stützen. So wären Krisenstaaten gegen die Euro-Spekulation geschützt und könnten ihre Wirtschaft wieder ankurbeln, sagen inzwischen immer mehr Europäer und machen Druck.
Wir müssen ein Instrument entwickeln, das effektiv die Spekulation unterbindet. Wenn wir das nicht schaffen und wenn wir auch nicht umgesetzt bekommen und wieder zerreden die Entscheidungen, die zum Beispiel am letzten Gipfel getroffen wurden, dann geht es schief.
In Europa wächst die Sorge, dass Deutschland sein Versprechen, alles zu tun, um die südlichen Euro-Länder zu schützen und die Eurozone zu erhalten, nicht einhält. In Brüssel denkt man, die Deutschen streiten über Brandschutzbestimmungen, während das Haus schon brennt.
Anders als die Koalition zeigen sich Grüne und SPD aufgeschlossener dafür, den Rettungsschirm ESM mit einer Banklizenz auszustatten. Der begrenzte Umfang der Rettungsschirme sei seit jeher ein Problem, so der SPD-Haushaltsexperte Schneider. Der Fraktionschef der Grünen, Trittin, warf der Bundesregierung vor, mit dem Zerbrechen der Eurozone zu spielen, wenn sie sich solchen Instrumenten verweigere. Der Konflikt um den richtigen Weg aus der Krise wird auch in der Führung der Europäischen Zentralbank ausgetragen.
Auch in der Europäischen Zentralbank hat Deutschland Probleme, seine Position durchzusetzen. Im EZB-Rat ist Bundesbankpräsident Jens Weidmann mit seiner Kritik an den neuen Plänen weitgehend isoliert. Unterstützung bekommt er von Jürgen Stark. Er war im vergangenen Jahr als EZB-Chefvolkswirt zurückgetreten, weil er die dortige Politik nicht mehr mittragen wollte. Die Pläne einer Banklizenz für den Rettungsschirm lehnt er strikt ab.
Das ist Staatsfinanzierung. Es gibt klare Regeln, die man sich gesetzt hat. Das ist das Konzept von Maastricht. Klare Regeln zu vermeiden, dass die Europäische Zentralbank oder eine andere, auch nationale Zentralbank in Europa den Staat finanziert.
Stark befürchtet, dass die Krisenländer überhaupt keinen Anreiz mehr haben, Reformen umzusetzen. Außerdem birgt das Anwerfen der Notenpresse weitere Gefahren.
Es wird sehr schwierig sein für eine Zentralbank, nachdem sie ihre Bilanzen so aufgebläht haben, diese Bilanzen wieder in kürzester Zeit zurückzuführen. Das heißt, daraus entsteht Inflationspotenzial.
Befürworter der EZB-Pläne sehen das anders, wie etwa Adalbert Winkler, Wissenschaftler an der Frankfurt School of Finance and Management, einer wirtschaftsnahen privaten Hochschule.
Die EZB wird vermutlich wie 2010 jeden Euro, den sie über die Staatsanlagenkäufe in den Markt bringt, wieder abschöpfen über andere Instrumente. Und zweitens haben wir im Moment ein negatives ökonomisches Umfeld in der Eurozone. Das ist nicht die Situation, in der Inflation droht.
Morgen will man versuchen, die Differenzen zu entschärfen. Dann treffen sich EZB-Präsident Mario Draghi und Bundesbankpräsident Jens Weidmann, um einen Kompromiss zu finden.
In Griechenland, Europas Krisenland Nummer 1, wird das Geld wieder knapp. Finanzminister Stekouras sieht sein Land finanziell auf Messerschneide. Noch in diesem Monat wird eine Milliardenanleihe fällig. Zugleich aber liegen Hilfszahlungen auf Eis, denn die Umsetzung der Sparauflagen verzögert sich. Die Koalition von Ministerpräsident Samaras hat sich immer noch nicht auf ein neues Milliardenkürzungsprogramm einigen können.
Gerüchte über Sparbeschlüsse, die drohende Zahlungsunfähigkeit des Staates und Streit in der griechischen Regierung. Was Medien und Politik heute berichten, lässt nichts Gutes erwarten. Das gestrige Treffen der Regierung Samaras war ergebnislos geblieben. Der Chef der sozialistischen PASOK, Evangelos Venizelos, widersetzt sich den Forderungen der Troika, Gehälter und Pensionen zu kürzen, forderte auch heute mehr Zeit für Reformen. Morgen wird es ein erneutes Krisentreffen beim Regierungschef geben. Und wie reformunwillig die politische Klasse noch immer scheint, dokumentierte heute auch Leandros Rakintsis, der oberste Korruptionsbekämpfer des Landes. Fast 2000 Fälle von Missmanagement und Korruption in der öffentlichen Verwaltung in 2011, die listet sein Bericht auf. Und Rakintsis, ein Beauftragter der Regierung, kritisiert den Unwillen der Politik. Noch bis März dieses Jahres konnte ich bei Korruptionsfällen Einspruch gegen zu milde Entscheidungen der Disziplinarbehörden erheben. Ein Gesetz hat dies dann verboten. Dafür sollten in den lokalen Disziplinarbehörden unabhängige Richter anstelle der oft parteiischen Beamten eingesetzt werden. Dies ist nicht passiert und ich bezweifle, dass es jemals geschehen wird. So kommen korrupte Beamte, die insbesondere in den Finanzämtern sitzen, zumeist mit kurzen, vorübergehenden Suspendierungen davon. Deshalb, so Leandros Rakintsis, dominieren Korruption und Missmanagement weiter das Land.
Weitere Hintergrundinformationen zur Euro-Schuldenkrise finden Sie auf tagesschau.de. Wir befassen uns unter anderem mit der zunehmenden Kapitalflucht aus dem Krisenland Spanien. Die Deutsche Bank will rund 1.900 Stellen streichen, vor allem im Ausland. Der größte Teil der Arbeitsplätze soll im Investmentbanking wegfallen. In dieser Sparte waren die Gewinne im zweiten Quartal deutlich eingebrochen. Die Deutsche Bank will ihre Kosten um insgesamt 3 Milliarden Euro drücken.
Die Händler an der Frankfurter Börse hatten mit schlechten Ergebnissen der Deutschen Bank gerechnet. Als die Zahlen am Morgen dann bekannt gegeben wurden, zog der Branchenprimus den DAX dennoch in den Keller. Denn der Gewinn der Bank halbierte sich im zweiten Quartal auf nur noch 960 Millionen Euro. Hauptverantwortlich dafür war das Investmentbanking-Zentrum der Deutschen Bank in London. Der Gewinn der einstigen Geldmaschine sank um über 60%. Aktien- und Bankanalyst Dieter Hein von Fair Research sieht auf die größte deutsche Bank Veränderungen zukommen.
Das Marktumfeld ist schlecht. Die Euro-Krise drückt natürlich die Umsätze und die Lust der Investoren zu kaufen und zu verkaufen. Und von daher wird sie in dem Bereich wohl auch Kosten drücken müssen, das heißt Personal abbauen.
Am Mittag gaben Jane und Fitchen, die Chefs der Deutschen Bank, genau das bekannt. 1.900 Stellen sollen abgebaut werden, die meisten im Ausland. Aber Andrew Jane hat nicht nur schlechte Quartalszahlen zu verantworten. In seinem ehemaligen Verantwortungsbereich, dem Investmentbanking, soll es auch zu dem Libor-Skandal, den Zinsmanipulationen, in den viele Großbanken verstrickt sind, gekommen sein. Das Vertrauen in die Banken sei erschüttert, so Volkswirt Martin Hüfner, der früher selbst bei der Deutschen Bank gearbeitet hat.
Das, was jetzt hier vorliegt, ist Betrug. Und das haut dem fast den Boden aus. Aus meiner Sicht ist das viel, viel schlimmer als das, was wir bisher in der Finanzkrise gesehen haben.
Die Deutsche Bank muss mit einer regelrechten Klageflut rechnen. Eine Frankfurter Kanzlei vertritt schon jetzt 600 Anleger.
Die Zahl der Arbeitslosen ist mit Beginn der Ferienzeit leicht gestiegen. Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur waren im Juli insgesamt 2.876.000 Frauen und Männer arbeitslos. Das sind 67.000 mehr als im Juni, aber 63.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote stieg auf 6,8%. Neben den Arbeitslosen gibt es der Behörde zufolge zusätzlich knapp 1 Million Menschen, die dem Arbeitsmarkt unfreiwillig nicht voll zur Verfügung stehen. Zu ihnen gehören unter anderem Teilnehmer von Fortbildungen der Arbeitsagentur sowie ein Eurojobber. In Syrien dauern die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen an. Vor allem in und um Aleppo versuchen beide Lager, die Kontrolle zu übernehmen. Für die Zivilbevölkerung in der Großstadt wird die Lage immer schwieriger. Allein in den vergangenen Tagen sollen nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks rund 200.000 Menschen aus dem Großraum geflohen sein. Immer mehr Syrer suchen auch im Ausland Schutz vor den Kämpfen in ihrem Land. In einem Flüchtlingslager in Jordanien trafen seit dem Wochenende nach Angaben internationaler Organisationen 900 Menschen ein.
Im Norden Indiens ist am Morgen, am zweiten Tag in Folge, die Stromversorgung zusammengebrochen. Nach dem Ausfall gestern waren diesmal mehr als 600 Millionen Menschen zeitweise ohne Elektrizität. In Großstädten wie Neu-Delhi blieben die U-Bahn-Stationen geschlossen. Ausgefallene Ampelanlagen sorgten für Chaos im Straßenverkehr. Wieder war eine Überlastung der Netze die Ursache. Einige Bundesstaaten hätten mehr Strom abgerufen, als ihnen zustünde, so der indische Energieminister.
Gegner des neuen Großflughafens Berlin-Brandenburg haben eine weitere juristische Niederlage hinnehmen müssen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies Klagen von Anwohnern zurück, die trotz abgelaufener Beschwerdefrist ein neues Planfeststellungsverfahren gefordert hatten. Sie sahen sich über den Verlauf der Flugrouten getäuscht. Die Richter erklärten jedoch, dass sich Flugrouten zwischen Planung und Inbetriebnahme ändern könnten, sei bekannt. Die Betroffenen hätten früher klagen müssen.
Zumindest bei den Flughafenbetreibern war die Erleichterung groß, kurz nach der Urteilsverkündung. Schließlich wies das Bundesverwaltungsgericht Klagen von Anwohnern zurück, die die Baugenehmigung des Flughafens hätten kippen können. Zumindest aus juristischer Sicht kann der Flughafen nun an den Start gehen.
Ja, ich glaube, das oberste deutsche Verwaltungsgericht hat jetzt zum dritten Mal nacheinander den Standort bestätigt. Und insofern ist das, glaube ich, auch ein Zeichen für Rechtssicherheit, auch im Verhältnis vom Flughafen zu den Anwohnern.
Doch rund um den Flughafen gibt es noch so manche Baustelle. Die ehemaligen Planer sollen auf Schadenersatz verklagt werden. Es gibt Streit um fehlenden Lärmschutz und Anwohner schließen seit heute auch einen Gang nach Karlsruhe nicht aus.
Ich denke, da haben wir vielleicht größere Chancen beim Bundesverfassungsgericht oder später beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Auch dieser Weg steht uns offen.
Und auch technisch läuft nicht alles rund am Flughafen. Die Brandschutzanlage gilt weiterhin als Problem. Ihretwegen musste der Eröffnungstermin im Juni abgesagt werden. Jetzt peilen die Planer den 17. März 2013 an.
Doch dieser neue Termin gilt selbst in Expertenkreisen als ambitioniert. Ob er zu halten ist, mit dieser Frage wird sich der Aufsichtsrat in 2 Wochen beschäftigen. Bis dahin wollen die Flughafenplaner noch verschiedene Tests auswerten, unter anderem den der problematischen Brandschutzanlage.
Der 4. Wettkampftag bei den Olympischen Spielen hat für die deutschen Sportler den ersehnten Medaillenregen gebracht. Neben Gold im Team sicherten sich die Vielseitigkeitsreiter Jung und Auffahrt auch im Einzel Gold und Bronze. Zudem gab es Silber für den Slalomkanuten Sideris Tasiadis im Kanadier und den Judoka Ole Bischoff. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 1. August.
Das Hoch über den Alpen beschert uns morgen viel Sonnenschein. Zusammen mit dem Tief über England lenkt es sehr warme und in den nächsten Tagen auch zunehmend feuchtere Luft heran. Dementsprechend steigt ab Donnerstag auch das Gewitterrisiko. Heute Nacht gibt's im Norden noch dichtere Wolken, die hier und da Regen bringen, sonst teils längere Zeit klar, teils locker bewölkt. Besonders an Flüssen und Seen bildet sich stellenweise Nebel. Morgen im Norden und Nordosten zunächst noch wolkig, später auch dort, wie schon im übrigen Land, meist sonnig. Am Abend entwickeln sich am Alpenrand sowie im äußersten Westen örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Abgesehen von Gewitterböen weht der Wind schwach bis mäßig, an den Küsten auch frisch. 9 Grad heute Nacht in einigen Mittelgebirgstälern bis 16 Grad am Inn. Auf Usedom morgen 22, südlich des Mains gebietsweise 30 Grad und mehr. In den folgenden Tagen gibt's neben Sonnenschein auch mächtige Quellwolken, aus denen sich kräftige Gewitter entladen. Vor allem im Südosten sind auch Unwetter möglich. Dabei bleibt es vielerorts hochsommerlich warm.
Wir sind wieder da mit den Tagesthemen heute gegen 23 Uhr. Karin Mioska informiert darüber, wie Deutschland in der Eurokrise ins Abseits gerät. Außerdem Mega-Blackout, warum immer wieder Stromausfälle halb Indien lahmlegen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.